echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Droht dem BVB ein DNA-Verlust und für was steht Borussia Dortmund eigentlich noch? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen.
Echte Tiefe, den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Einmal in der Woche, immer am Donnerstag, besprechen wir hier ein Thema rund um Borussia Dortmund und gehen dabei in die Tiefe. Dafür habe ich auch heute wieder meine beiden Experten hier sitzen, die BVB-Reporter der WAZ, einmal Christian Wob.
Hallo zusammen.
Und Jonas Ortmann.
Hallo in die Runde.
Mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg, ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Bevor wir jetzt mit unserer Folge starten, wollen wir aber einmal ein Dankeschön aussprechen. Und zwar für die zahlreichen Kommentare unter unserer ersten Folge. Das hat uns sehr gefreut und ihr seid herzlich eingeladen, weiterhin auch uns eure Meinung kundzutun. Fragen, Anregungen, alles könnt ihr gerne in den Kommentaren dalassen. Entweder bei Spotify oder wenn ihr auch uns im Video anschauen wollt, dann gerne bei YouTube. Da sind wir auch unter Echte Tiefe zu finden. Und jetzt noch ein kleiner Teaser. Heute lohnt es sich gleich doppelt, diese Folge ganz zu hören. Einmal natürlich wegen den spannenden Analysen, in die wir gleich einsteigen werden. Zum anderen wird es aber nachher auch noch ein kleines Gewinnspiel geben. Also bleibt gerne bis zum Schluss dran. Ja, diese Woche wurde es ernst für den BVB. Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt geht die Pflicht quasi los. Und auf dem Papier sah das eigentlich alles ganz gut aus. Der DFB-Pokal meinte es gut mit dem BVB. Das Los hat Rot-Weiß Essen ergeben. Montagabend, 20:45 Anpfiff, ein echter Westkracher im Fußball. Da hätte man ja denken können, ja, das wird super. Die Hafenstraße war ausverkauft. Ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, wenn man sagt, dass wir am Ende froh waren, dass nach 90 Minuten vorbei war und wir nicht noch in die Verlängerung gehen mussten. Gerassi hat in der 79. Minute uns erlöst. Am Ende war es ein knappes 1:0. Man könnte jetzt sagen, Haken hintermachen, man ist weitergekommen, zweite Runde steht. Wir wollen uns aber das Problem heute mal auf einer ganz anderen Ebene anschauen und kommen damit auch schon zu unserer heutigen Fragestellung, nämlich für was steht dieser BVB eigentlich noch? Das soll heute unser Thema sein und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal in die Tiefe. Christian, ihr wart ja beide im Stadion. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie war es für euch?
Stimmung war sensationell. Also von der ersten Sekunde an, eigentlich schon in den Minuten vorm Anpfiff, war zu spüren, dass das so ein richtig heißes Pokalduell wird. Die RWE-Fans hatten richtig Bock, alles bejubelt. Blöderweise, oder sie hätten es auch fast dann geschafft, diese Stimmung auf das Spielfeld zu transportieren und vielleicht sogar für diese Überraschung zu sorgen. Denn der BVB war, wie ich fand, alles andere als auf Pflichtspielhöhe. Ich fand den Auftritt insgesamt sehr, sehr ernüchternd, enttäuschend, inspirationslos. Ich habe mir ehrlicherweise mehr erhofft, weil die Vorbereitung ja zwar kurz war, aber doch relativ ordentlich, weil man auch in einigen Spielen, wie zum Beispiel gegen Lille, schon spielerische Elemente gesehen hat. Die waren aber mit dem Pflichtspielstart fast komplett weg.
Und das lag meiner Meinung nach auch daran, dass man mit Maxi Bayer und Serhou Guirassy eigentlich nur zwei klassische Offensivspieler gegen einen Drittligisten auf dem Platz hatte. Joe Bellingham war ja nicht ganz fit, der auf der Offensiv-Mittelfeldposition eingeplant ist aufgrund seiner Zahn-OP. Deshalb ist Felix Metscher eingesprungen, hatte dieses Dreier-Mittelfeld mit Sabitzer, Groß und Metscher, auf das wir später sicherlich auch nochmal tiefer eingehen werden. Ja, und ich finde, es hat total die Kreativität gefehlt und es war einfach ein bisschen behäbig, dieser Auftritt. Und du hast es richtig gesagt, Linda, wir waren alle froh, dass Guirassy dieses Tor gemacht hat und wir einerseits nicht schon die große Krise ausrufen mussten und andererseits nicht noch länger an der Hafenstraße ausharren mussten.
Aber das soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob wir Reporter halten uns was Besseres, mal besseren Fußball sehen, aber man spricht dann natürlich auch schon auch so ein bisschen für die Leute, die Borussia Dortmund interessiert, die Fans oder für die Fans insbesondere. Und die wollen natürlich schon was anderes sehen, wenn sie zum BVB kommen. So.
Ihr habt es angesprochen, die Fans wollen etwas anderes sehen. Die Fans waren ja auch sehr zahlreich vertreten an der Hafenstraße am Montagabend. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen DNA-Verlust gehen und gerade im Spielerischen, ihr habt das, Jonas, du auch gerade schon kurz angesprochen, was fehlt da dem BVB aktuell, was er zu seinen Glanzzeiten vielleicht noch vorzuweisen hatte?
Ich möchte mal anders anfangen. Auf die Vorbereitung der Folge habe ich gestern einfach mal bei ChatGPT eingetragen. was ist überhaupt die BVB-DNA? Und kam ganz lustige Sachen raus. Echte Liebe und Leidenschaft. Mutiger und offensiver Fußball. Über den haben wir gerade schon gesprochen. Jugendförderung, Arbeitermentalität und Gemeinschaft. So, jetzt fange ich mal bei mutiger und offensiver Fußball an, über das ich gerade schon gesprochen habe. Man muss schon sagen, seit Niko Kovac da ist, der BVB hat 2 Punkte pro Spiel geholt und über 2 Tore pro Spiel erzielt. Das ist erstmal okay. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass aktuell das Feuerwerk im Signal Iduna Park abgebrannt wird. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt in der Hinrunde, wir sprechen eher über den kleinen Kader, wir sprechen eher über den Transfermarkt, wir sprechen eher, wird das überhaupt was in der Saison? Von Meisterschaft sprechen wir ehrlicherweise gar nicht aktuell. Und da ist für mich dann die Frage, wofür steht der BVB? Ist es Spektakel? Ist es meiner Meinung nach aktuell definitiv nicht.
Aber wann war es denn für dich das letzte Mal ein Spektakel? Ich meine, sowas ist ja nichts, was sich jetzt irgendwie langsam entwickelt. Und es ist jetzt auch nicht, dass ihr Reporter seid, die nach einem schlechten Spiel dann direkt irgendwie eine Krise ausrufen oder einen DNA-Verlust. Das ist ja was, was sich langsam aufgebaut hat. Wann hattest du denn das letzte Mal das Gefühl, dass eine BVB-DNA da war?
Das Problem dieser BVB-DNA ist meiner Meinung nach auch ein bisschen, dass man immer so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt. Es fällt immer wieder der Name Jürgen Klopp. Niko Kovac ist inzwischen der 9. Trainer nach Jürgen Klopp. Und ich glaube, dass man sich mit der Zeit auch immer mal wieder emanzipieren wollte von dieser Zeit, aber man es irgendwie nicht geschafft hat, weil Jürgen Klopp erweckt so eine Sehnsucht bei den Fans, auch bei den Verantwortlichen. Man hat Titel gewonnen, man hat fantastischen Fußball gespielt, man hatte genau die richtige Mischung in der Mannschaft zwischen jungen Wilden. Man hat jetzt kürzlich erst bei Mats Hummels wieder den Kinderriegel nochmal in den Vordergrund gestellt mit Neven Subotic und Mats Hummels. Ja, und gleichzeitig hatte man aber eben auch Erfahrung mit Sebastian Kehl als Kapitän. Und dieser Mix, den möchte Lars Ricken als Geschäftsführer ja auch wieder in diese Mannschaft implementieren. Man hat Führungsspieler wie ein Pascal Groß, wie ein Serou Girassi. Und gleichzeitig will man ja auch junge Wilde aufbauen. Aber aktuell scheint es in der Mannschaft noch nicht so zu funktionieren, jedenfalls wie es damals war.
Es ist halt ein schleichender Prozess gewesen zu diesem DNA-Verlust, würde ich sagen. Weil du hast natürlich immer noch Spiele wie in der vergangenen Saison. Da gab es, glaube ich, zu Hause ein 4-0 gegen Freiburg, ein 5-0 gegen Union Berlin. Da hat dann die Hütte schon gebrannt, wie du sagtest, aber in einzelnen Momenten. Und natürlich in diesen großen Champions-League-K.O.-Spielen, weil dieser Heldenfußball, den kann diese Mannschaft spielen, das funktioniert auch. Und dann entsteht sporadisch, punktuell was Besonderes in Dortmund. Aber es entsteht nichts mehr kontinuierlich über einen längeren Zeitraum konstant hinweg. Also du kannst nicht mehr ins Stadion fahren am Samstag und sagen, die sind so gut drauf, die hauen den Gegner, egal wie der heißt, 3-0 weg. Das Gefühl hatte ich schon ewig nicht mehr, wenn ich zum BVB gefahren bin. Und das ist ja etwas, wo du wieder hin möchtest. Das hat Nuri Sahin zum Beispiel letztes Jahr gesagt. Man muss nur einen Bruchteil eines Spiels sehen, um zu wissen, da spielt gerade Borussia Dortmund. So, und das ist der richtige Weg, dahin zurückzugehen, zu dieser Mentalität. Oder wie es zum Beispiel Lars Ricken formuliert hat, die Leute sollen zum Stadion kommen, das Spiel sehen und sich schon auf das nächste wieder freuen. Das ist noch länger her, dass ich das Gefühl hatte, dass das beim BVB der Fall war. Und das ist genau der Punkt, wo du angesetzt werden musst.
Noch einmal ganz kurz zu dem Fußball. Wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, ist es eigentlich schon, wie soll man sagen, es klingt schon sehr positiv eigentlich, was sich unter Niko Kovac entwickelt hat. Du wirst gleich auch nochmal auf die Laufleistung beispielsweise eingehen. Aber wenn man nochmal anguckt, seit dem Trainerwechsel auf Niko Kovac hatte der BVB die meisten Balleroberungen vorne. Kein Team kam öfter in die Box. Hat mehr Abschlüsse erzielt, ja, und hat auch eine bessere Effizienz sogar, was Abschlüsse und Tore angeht, gerade durch Serou Girassi als absoluten, ich würde fast schon sagen, Weltklasse-Stürmer. Ist jetzt auch, glaube ich, nochmal eine Statistik gesehen, glaube ich, der dritt- oder viertbeste Spieler in diesem Kalenderjahr in ganz Europa, was die Toreffizienz angeht. Also wirklich hat man ja dann auch am Montag gesehen, was es für eine Bedeutung hat, so einen Stürmer da vorne drin zu haben, der dann auch mal aus dem Nichts Spiele entscheiden kann. Und die Statistiken lesen sich alle sehr gut und der BVB hat ja auch die Champions League am Ende noch erreicht. Die Frage ist jetzt nur, das muss bestätigt werden. Und dieser Fußball ist ja viel eben auf Laufleistung, ist viel auf Pressing, ist viel auf Gegenpressing, ist viel auf schnelle Balleroberungen und nach vorne kommen. Das passt ja grundsätzlich schon zum BVB. Die Frage ist, kommt es denn überhaupt dazu oder ist der BVB nicht viel mehr gezwungen, das Spiel selber zu machen? Und weil viele Gegner werden sich hinten reinstellen und dann ist die Frage, wie das Ganze dann in dieser Saison funktioniert.
Da vielleicht noch 2 Sachen kurz ergänzend. Wir reden von den Top-Werten unter Kovac vor allem ab April. Also wo der BVB aus der Champions League ausgeschieden ist, wo du nur noch ein Spiel die Woche hattest. So, und jetzt ist die Frage zu einem, was du gesagt hast, mit dem kann der BVB auch gegen die tiefstehenden Mannschaften sein Spiel durchdrücken und kann er vor allem drei Tage, nachdem er im November abends in Zagreb gespielt hat, in Augsburg die gleiche Leistung wieder abrufen, die gleiche Laufleistung, die gleiche Intensität. Und da steht, auch mit Blick auf den Kader, der derzeit zu klein ist, das haben wir letzte Woche ausführlich besprochen, ein großes Fragezeichen dahinter.
Also sagt ihr vor allen Dingen, die Breite fehlt gerade, die individuellen Qualitäten sind zum Teil, du hast gerade Gerassi genannt, aber da.
Ich würde sagen, jein tatsächlich. Also über die Stürmerposition müssen wir uns zumindest, wenn alle fit sind, keine Gedanken machen mit Gerassi. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch am Montag gesehen, dass da eigentlich zwei Dortmunder Mannschaften auf dem Feld stehen. Da steht einmal hinten die Fünferkette, das Dreiermittelfeld, zusammen, die sich relativ starr den Ball zuspielen, die es kaum schaffen, Räume zu überspielen. Und vorne Gerassi und Bayer, die eigentlich verhungern, weil sie keine Bälle bekommen, weil sie nicht in der Box in Szene gesetzt werden. Und genau diese Verbindung zwischen dem tiefen Block, den du hast, und den beiden Stürmern vorne, die fehlt. Also einer wie, und jetzt werden sich alle BVB-Fans wieder denken, der legt ja den Finger in die Wunde, so einer wie Cherki halt. So einer, der halt mit dem Ball leichtfüßig durch die Ketten gehen kann, der zwei, drei Leute aussteigen lassen kann, der einen geilen Pass spielt. Diese Position oder dieses Profil hast du überhaupt nicht im Kader. Du hast Bellingham geholt für diese Position, der seine Stärken aber eigentlich wo ganz woanders hat. Also etwas weiter hinten im zentralen Mittelfeld, der ja mit allein schon von seiner Statur auch nicht derjenige ist, der zwei auf dem Bierdeckel aussteigen lässt. Du hast keinen Außenstürmer, der das könnte. Deswegen finde ich, dass du natürlich diese individuelle Qualität hast, um diese Spiele zu gewinnen, aber nicht auf jeder Position.
Du hast jetzt gerade schon die Zitate von Nuri Sahin gebracht. Einmal dieses, jeder, der in Stadion kommt, soll sehen, dass Borussia Dortmund gerade spielt, und auch das von Lars Ricken mit, die Leute, die Zuschauer sollen nach Hause gehen und sollen sich schon auf das nächste Spiel freuen, sollen schon Lust darauf haben, den BVB wieder spielen zu sehen. Das ist die Darstellung, wie man gerne sein möchte. Wie ist aber jetzt gerade der BVB? Also in welcher Rolle sieht der BVB sich selber?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es wurden ja die Werte, die Lars Ricken definiert hat und die für die Niko Kovac steht, wurden zuletzt mal in den Vordergrund gespielt. Also Intensität, Laufbereitschaft, Arbeitermentalität, Tempo. Das sind aber auch Werte, also das sind Werte, die eigentlich die Ausgangsbasis sein müssen, um dir selber eine Spielphilosophie zu überlegen. Also dass das so sehr in den Fokus gestellt wird oder so herausgearbeitet wird als große Stärke, das ist, finde ich, der falsche Weg. Also das müsste die Grundlage sein, um von da aus deine eigene BVB-Spielidee zu vermitteln. Weil Laufbereitschaft und Arbeitermentalität und dieses große Wort Mentalität, das würde ich ja auch anderen Spitzenmannschaften, wie zum Beispiel Real Madrid, zuschreiben. Da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, wir definieren uns jetzt über Laufbereitschaft, weil wir nochmal im Osasuna-Spiel am Sonntagabend nochmal einen Sprint zurückgemacht haben, sondern dann ist das einfach die Grundvoraussetzung so, und das, da muss auch der BVB wieder hinkommen.
Mhm. Jonas, wie siehst du denn den BVB gerade? Man hat ja immer diese Rolle als der große Bayern-Verfolger, die Nummer zwei im deutschen Fußball. Wir haben in der letzten Folge ja auch viel darüber gesprochen, ist dieser Kader titelreif? Wo steht dieser Kader eigentlich? Was würdest du jetzt sagen, wo steht er gerade und was denkst du, wo sie sich selber sehen? Ich meine, es gibt ja auch immer wieder Aussagen in letzter Zeit von den BVB-Verantwortlichen, die ja sich jetzt nicht unbedingt wie eine Kampfansage anhören.
Ja, der BVB sieht sich natürlich als Nummer zwei in Deutschland, das ist ganz klar. Man war bei der Club-WM dabei, meiner Meinung nach auch verdient, und man kann schon froh sein, dass es auch Borussia Dortmund war, weil das natürlich mit Abstand der Club ist mit der zweitmeisten Aufmerksamkeit in Deutschland, aber auch, würde ich sagen, schon mit einem großen Abstand zum FC Bayern. Entschuldigung. Und ich möchte aber nochmal fragen, weil du sagst, wo sieht sich der BVB denn selbst? Ich möchte wirklich diese Gegenfrage stellen, um die wir uns heute gehen. Also wofür steht der BVB? Im vergangenen Jahr ist Lars Ricken Geschäftsführer Sport geworden und hat nochmal ganz klar ausgerufen, ist ja ehemaliger Nachwuchschef und Nachwuchsdirektor, ausgerufen, man möchte vor allem auch wieder die eigenen Talente einbinden. Man möchte vor allem, ja, die Mannschaft verjüngen, ganz klar. Jetzt stand am Montag eine Mannschaft auf dem Platz, die hatte ein Durchschnittsalter von 27 Jahren. Der FC Bayern ist immer noch deutlich älter, hat ja mit Luis Diaz beispielsweise auch einen älteren Spieler jetzt für eine horrende Summe an Geld dazu verpflichtet. Aber wenn man mal schaut, der VfB Stuttgart 26 Jahre, Frankfurt am Montag oder am Wochenende 25 Jahre, RB Leipzig sogar mit 24,8 Jahren. Also man hat es aktuell nicht geschafft, diese Mannschaft zu verjüngen. Gut, Joe Bellingham, habe ich gerade schon gesagt, saß jetzt auf der Bank am Anfang. Man geht jetzt aber vermutlich in die Saison mit einem Mittelfeld aus Marcel Sabitzer und Pascal Groß mit einem Durchschnittsalter von über 32 Jahren. Da fragt man sich schon, was ist die langfristige der langfristige Plan so ein wenig. Denn man muss diese, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Marktwerte generieren. Du hast das Beispiel Girena gebracht, der hatte mal einen Marktwert von 42 Millionen, der liegt aktuell ja weit unter 10. Youssoufa Moukoko musste man für deutlich weniger abgeben als die 30 Millionen, die er mal wert war. Und das sind alles so Probleme. In der eigenen Jugend hat man so, so viel Potenzial. Man hat ja auch mit Thomas Broich jetzt das Nachwuchsleistungszentrum so ein wenig verändert. Man hat gesagt, man möchte die Supertalente durchschieben, also quasi immer in der höheren Jugend einsetzen, damit sie sozusagen bestmöglich auf den Profibereich vorbereitet werden. Und dann frage ich mich jetzt beispielsweise gestern in Leverkusen, trifft Matisse Albert mit einem wunderbaren Tor, war ja schon bei der Club-WM dabei, das 16-jährige Supertalent aus Amerika. Da frage ich mich, man hat aktuell keine offensiven Alternativen. Warum gibt man ihm vielleicht nicht mal die Chance, auch zumindest mal in einem Testspiel sich zu zeigen? Denn beispielsweise jetzt der FC Bayern schafft es mit Lennart Kahl, der in einem Testspiel, der 17-Jährige, ein fantastisches Tor gemacht hat. Über den redet gerade ganz Deutschland. Und ich bin der festen Überzeugung, Matisse Albert ist aber das viel größere Talent. Aber der kommt aktuell so nicht zum Zug.
Und Christian, kommt hier nur ein Nicken?
Ja, stimmt natürlich. Also oder ich wollte noch das andere Beispiel Paul Wanner nennen. Der hat überspitzt formuliert ein gutes Jahr in Heidenheim gespielt und ist gestern für 15 Millionen gewechselt. So, also von Bayern München. Und das ist halt auch inklusive Rückkaufoption, auch weil sie eben auch viel in ihm sehen. Und das ist ja eigentlich auch, dafür müsste es ja eigentlich auch beim BVB noch viel mehr Leute geben. Also wir haben jetzt mit Mané das einzige Talent, glaube ich, aus dem NLZ, was aktuell oder was gespielt hat. Kabar kam nicht mehr rein, ne? Und das ist halt einfach zu wenig, wenn du dir als Vorbild die Barcelonas und Ajax dieser Welt gesetzt hast. Natürlich muss man da mal ein bisschen abwarten. In der Nachwuchsarbeit ist in den vergangenen Jahren insofern vieles schiefgelaufen, als dass man ein bisschen den Sprung verpasst hat zur Individualisierung, zur absoluten Top-Talente-Förderung, zu wir bilden Spieler aus, die nicht deutscher Meister werden, sondern wir bilden Spieler aus, die das Potenzial haben, die Profimannschaft von Borussia Dortmund zu verstärken. Dieser Sprung ist so ein bisschen den haben sie ein bisschen verpasst in den vergangenen Jahren. Deswegen bei all den guten Ideen, die Broich hat und die er auch, glaube ich, an vielen Stellen schon öffentlich erklärt hat, dauert das aber halt auch noch ein bisschen, ne? Also da müssen wir mal 3-4 Jahre abwarten. Das ist ein langfristiger Plan, den sie jetzt ausgearbeitet haben. Aber trotzdem gibt's da Ausnahmespieler wie Albert, wie Inacio, wie Moussa Kaba. Das sind die Nächsten, die den Sprung schaffen können. Andererseits, du fragst, warum spielt er nicht mit 16 da, obwohl du gerade keine offensiven Leute zur Verfügung hast, sehe ich. Andererseits ist so ein Pokalspiel bei Rot-Weiß Essen der richtige Zeitpunkt, so einen 16-Jährigen mal reinzuwerfen?
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, warum kriegt er nicht in einem Freundschaftsspiel schon mal ein paar Minuten, um sich zu zeigen? Um auch zu zeigen, dass der BVB diese Jungs hat, weil es ist ja auch immer eine gewisse öffentliche Wahrnehmung da. Und gerade habe ich persönlich das Gefühl, alle Leute reden über Lennart Kahl, der FC Bayern hat das nächste Supertalent. Aber, und da komme ich dann wieder darauf, was ich gerade gesagt habe, meiner Meinung nach hat der BVB gerade in der aktuellen U19 mit den Spielern, die du gerade genannt hast, ja, die viel hoffnungsvolleren Spieler.
Und da, ich meine, wir reden jetzt darüber, aber dass diese Einschätzung, diese Beobachtung vom BVB, die gibt's natürlich in der Branche auch und die gibt's in der Branche schon länger. Und wenn du dich selber als Verein verkaufst, der diese jungen Spieler fördert, der das optimale Talentbecken ist, der das Potenzial hat, einen 16-Jährigen vom FC Arsenal, von Chelsea, wo auch immer, zu kaufen, weil der Berater diesem jungen Spieler sagt, du musst zum BVB gehen, das ist das optimale Sprungbrett für dich. Scheiß auf die Millionen, die du woanders vielleicht jetzt schon mehr bekommst, aber geh dahin und schaff da das Profitum, das bringt dir langfristig mehr. Wenn dieser Ruf in der Branche verloren geht, hat der BVB ein ganz großes Problem, weil dann ist er an einem Punkt angelangt, wo die Worte nicht mehr viel zählen, weil die Taten halt ausbleiben. Und diesen Punkt sollte man tunlichst nicht erreichen.
Genau, und da hat man jetzt mit Joe Bellingham ja nochmal dieses Faustpfand, sage ich mal, jetzt in diesem Jahr geholt, weil man eben dieses Top-Talent, man muss sagen, er hat natürlich auch schon, ich glaube, eine dreistellige Anzahl an Championship-Spielen in seiner Karriere vorzuweisen. Das heißt, er ist natürlich 19 Jahre erst alt, aber schon ein erfahrener Spieler eigentlich. Oder zumindest so erfahren, dass er jetzt aktuell auch für die erste Mannschaft eben als Stammspieler in Frage kommt. Und gleichzeitig war es jetzt aber ebenso wichtig, Filippo Mane, besser gesagt, wir haben es ja selber noch geschrieben, jetzt ihn in Essen zu bringen. Weil was wäre das für ein fatales Signal gewesen, trotz der Personallage jetzt irgendwie umzubauen oder im Zweifel noch Yannick Lührs, der ja auch auf der Bank saß, dann aus der U23 einzusetzen oder ihm vorzuziehen. Ja, das wäre eigentlich nochmal so ein letzter Beweis gewesen, dass die Talente aktuell beim BVB eben nicht zum Zug kommen. Und deshalb war diese Entscheidung, Filippo jetzt diese Chance zu geben, die er sicherlich auch am Samstag bekommen wird. Ich fand, es war schon ein durchaus nervöses Debüt, aber insgesamt hat er es sehr gut gemacht. Und Gregor Kobel hatte ja auch nochmal eine Rettungsaktion von ihm da sehr gelobt. Deshalb, ja, ihm muss man jetzt auch vertrauen. Und wenn man diesen Weg eben gehen will, dann muss man das jetzt, muss sich das jetzt auch endlich mal wieder trauen, den Jungs eben die Chance zu geben. Und denen wird er, glaube ich, auch von der Südtribüne oder vom Stadion mal eher was verziehen, als jemandem, der in Dortmund 8 bis 10 Millionen verdient. Und dann man manchmal das Gefühl gewinnen kann als Fan, nicht als Reporter, aber als Fan, der gibt gerade nicht alles für den Verein.
Da auch nochmal vielleicht einhackend, weil ich gerade dieses Beispiel genannt habe, ist ein Pokalspiel bei Rot-Weiß Essen der richtige Moment, um Albert zu bringen. Auch wenn ich dir das in den Mund gelegt habe. Es gab ja vergangene Saison das Spiel vom BVB in Mainz, wo dann Yannick Lührs anstatt Filippo Mane reingebracht worden ist. Und da haben sich ja auch viele gefragt, wie kannst du in so einem Spiel dann nicht dein eigenes 19-jähriges damals Talent bringen? Und dann hat man auch, wenn man sich im Verein umgehört hat, natürlich wurde das registriert, dass dann in dem Fall Yannick Lührs reingebracht wurde, oder Metscher hat ja vorher sogar Innenverteidiger gespielt. Aber da gab es dann auch das Statement, wenn wir jetzt einen 19-Jährigen da reinwerfen und in diese verunsicherte Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt ja auch, glaube ich, jedes Auswärtsspiel dem einmal 0-0 in Bremen gespielt und danach, glaube ich, jedes Auswärtsspiel verloren. Wenn du dann 19-Jährigen reinwirfst und der macht den Fehler, der dich dann die nächste Auswärtsniederlage kostet, wenn du den da reinwirfst, dann machst du auch eine Karriere kaputt eventuell.
Das haben wir ja fast bei Somalia Koulibaly gesehen.
Im Stuttgart-Spiel, genau. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Aber auch da, Koulibaly, ich weiß gar nicht, für wie viel Geld er dann am Ende gegangen ist. Also da wurde auch...
Und 10 Millionen waren es am Ende, glaube ich.
Für einen, der 5 schlechte Bundesliga-Minuten in Stuttgart gespielt hat, sozusagen. Stichwort, wir müssen Kaderwert aufbauen.
Das möchte ich auch nochmal rausstellen. Natürlich hat der BVB immer noch gut Kasse gemacht mit seinen Talenten. Man hat ja Tom Rothe beispielsweise abgegeben. Man hat damals einen Julian Reikhoff abgegeben aus der U19, der noch kein Profispiel hatte, aber auch für einen, immerhin einen Millionenbetrag. Dafür rühmt sich der BVB ja durchaus auch zurecht. Und auch die Deals jetzt, auch in Mokoko nochmal so abzugeben, das waren ja in diesem Sommer keine schlechten Deals. Aber insgesamt hat man bei vielen Spielern den Moment verpasst, auf dem Marktwert-Peak, sage ich mal, eben Kasse zu machen. Und dadurch hat man eben diesen schleichenden Marktwertverlustprozess, über den wir in der vergangenen Woche bei uns im Podcast gesprochen haben.
Du hast ja jetzt gerade auch schon angesprochen, im Beispiel von Mané oder Mane, was die Fans sich auch wünschen und dass die Tribüne da auch mehr mitgehen würde, wenn es halt dieses eigene Talent ist aus dem BVB rein. Wenn wir jetzt vielleicht auch mal auf die Fans gucken und was die Fans sich wünschen, ist es ja eigentlich genau das. Sie wollen eine Mannschaft, die kämpft. Vielleicht wäre es auch, wenn es ein anderer Auftritt in Essen gewesen wäre, gar nicht so das Problem gewesen, wenn sie nur mit einem Tor gewinnen. Oder wie schätzt ihr das ein?
Ja, ich glaube, bei den Fans ist insgesamt eine sehr große Sehnsucht da nach diesen, da wiederhole ich mich jetzt, diesen Klopp-Zeiten, diesen Zeiten, wo man gerne im Stadion war, diesen Zeiten, wo es wirkliche Borussen waren. Ich glaube, es gab auch mal so ein Zitat neulich, ich weiß aber jetzt leider ehrlich nicht, wer es gesagt hat, wie viele Spieler aus der aktuellen Mannschaft wohnen nach der Karriere immer noch in Dortmund. So, und da gibt's eben aus dieser Generation einen Roman Weidenfeller, einen Sebastian Kehl, die natürlich auch alle irgendwie in den Verein jetzt eingebunden sind. Aber da hatte natürlich die Tribüne irgendwie das Gefühl, das sind echte Borussen und die gehen für den Verein durchs Feuer. Und um den Bogen da jetzt einmal zurückzuspannen, die Kommentare sind ja vollkommen voll von Jadon Sancho beispielsweise, den sich viele Fans wünschen. Und meiner Meinung nach kann das gar kein rationaler Wunsch sein, denn ich bin mir nicht sicher, ob der Jadon Sancho jetzt diese Mannschaft so wirklich weiterbringt und insgesamt dieses finanzielle Paket, ob das so sinnvoll ist, da rein zu investieren. Aber Jadon Sancho verkörpert meiner Meinung nach diese Sehnsucht nach diesen Zeiten, wo man Spaß hatte im Stadion, wo man diese Unterschiedsspieler hatte, was halt in der aktuellen Mannschaft, auch darüber haben wir in der vergangenen Woche gesprochen, eben nicht da ist. Und ich finde, das ist so ein gutes Gefühl, was gerade bei den Fans da ist. Also man geht natürlich ins Stadion, weil man den Verein unterstützt und das ist ja auch unabhängig von der Mannschaft. Der Verein wird für immer bleiben. Aber es ist halt so, man hat nicht das Gefühl, dass man gerade so diese Mannschaft, und das kann sich aber ganz schnell entwickeln. Wir haben das in der Champions League-Saison erlebt, wie eine Marcel Sabitzer beispielsweise das Stadion anzünden kann, wie Nico Schlotterbeck und Mats Hummels da hinten abgeräumt haben. Also sowas kann sich ja in der Saison entwickeln. Aber gerade habe ich nicht das Gefühl, dass diese Vorfreude da ist.
Man hat ja bei den Reaktionen im Netz, finde ich, auch gesehen am Montagabend, es wurden zum Teil irgendwie die Startelf vom letzten DFB-Pokalerfolg gepostet und gesagt, hey, was war das damals für eine Mannschaft? Jetzt kann man darüber sprechen, ob die rein von der Qualität her nur besser war, aber sie stand halt für einfach mehr, für das, was die Fans sich vom BVB wünschen. Und das, glaube ich, auch genau diese Sehnsucht, die du gerade angesprochen hast. Mhm.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Zum Thema Sancho, Rückholaktionen sind beim BVB ja auch nicht unbedingt immer gut gegangen. Und deshalb, ich glaube auch, dass das mehr so diese Sehnsucht nach den alten Zeiten dann ist.
Ja, und wenn wir nochmal auf diese spielerische DNA kommen wollen, Kovac ist, glaube ich, der neunte Trainer jetzt nach Klopp, eben nach dieser Zeit, nach der man sich sehnt. Und wenn man jetzt nur mal auf das vergangene Jahr guckt, man hat den Kader darauf ausgerichtet, mit Nuri Sahin einen Ballbesitzfußball zu spielen. Dieser Fußball, der Wiedererkennungswert haben sollte, man wollte die Mannschaften dominieren. Und jetzt hat man im Februar einen Trainer geholt, der, wie wir alle, glaube ich, finden, sehr gut zu Borussia Dortmund aktuell passt, der eine komplett andere Philosophie fährt, der jetzt über Pressing kommt, der über diese Intensität kommt, der über Flanken kommt, die bei Nuri Sahin eher ein bisschen verpönt waren. Das heißt, du richtest einen Kader im vergangenen Sommer danach aus, Ballbesitz zu spielen. Und jetzt eine komplette Umkehr eigentlich von dem, was du wolltest. Das heißt, es braucht ja auch immer Zeit, einen Kader so anzupassen. Und es ist ja fast schon ein Wunder, dass es dann mit Niko Kovac so schnell funktioniert hat. Aber die Frage ist ja, was ist die langfristige Strategie, auch auf dem Transfermarkt, abgesehen jetzt mal von den Talenten, was Borussia Dortmund immer auszeichnen sollte. Aber was ist die Strategie, welchen Fußball gibt man vor? Und das muss man ja fast schon von unten nach oben eben ausgeben. Man hat es versucht, aber die Frage ist eben sozusagen, wie viel Mitspracherecht kriegt eben auch ein Trainer bei Transfers, was sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder variiert hat. Und ja, da fehlt mir meiner Meinung nach so in den vergangenen Jahren, man hat immer reagiert auf das, was gerade war, aber nicht so vorgegeben, was man eigentlich wirklich will.
Sagst du vorgeben im Sinne von der Trainer seine Spielidee oder vorgeben im Sinne der Verein, die Vereinsführung, wo es hingehen soll?
Der Verein muss wissen, was für ein Fußball wollen wir spielen, wofür soll Borussia Dortmund stehen und danach bestenfalls den Trainer auswählen. Aber das hat aufgrund der aktuellen Lage natürlich jetzt im Februar ja nicht funktioniert und gleichzeitig mit Niko Kovac einen absoluten Glücksgriff eben ja bekommen. Und dennoch ja, muss man sich schon fragen, wo man jetzt in den nächsten Jahren halt einfach hin will und mit welche Spieler dafür in Frage kommen.
Und zwar, ich meine, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig ist im Fußball, in diesem wahnsinnig schnelllebigen Geschäft einen langfristigen Plan zu entwickeln, darfst du dich halt von Rückschlägen eigentlich nicht aus der Fassung bringen lassen. Du musst von deiner Idee so sehr überzeugt sein, das hätte man auch anders kommunizieren können, zum Beispiel mit Sahin. Du hättest am Anfang sagen können, wir vertrauen diesem Trainer, wir glauben, dass es der Richtige für den BVB ist. Es wird nicht leicht. Sahin hat das versucht zu sagen auf der Saisoneröffnung mit, ich bitte euch um zwei Dinge, Geduld und Zeit, zwei Sachen, die es im Fußball nicht gibt und trust the process. Das hätte man auch durchziehen können, theoretisch. Am Ende hat man sich so sehr in die Enge getrieben, brauchen wir jetzt nicht mehr noch mal zu erzählen, dass die Entlassung unausweichlich war. Aber du musst eben dieses langfristige Vertrauen in deinen Trainer, in deine Spielidee haben. Und das war alles richtig, was du gesagt hast. Ich wollte es noch mal an einem Beispiel herausarbeiten. Thema dribbelstarker Flügelspieler. Sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, dass der BVB so einen im Kader bräuchte? Kovac braucht ihn für seine Idee jetzt erstmal nicht. Ist legitim, aber die Zeit von Niko Kovac beim BVB ist endlich, wie sie für jeden Trainer in jedem Verein auf der ganzen Welt endlich ist. So, und das heißt, du brauchst auf jeden Fall, wenn Niko dann irgendwann weg ist, brauchst du halt wieder so einen Flügelspieler. So, und du kannst dir doch jetzt nicht, wenn du die Chance hast, so einen zu bekommen, den kannst du dir nicht durch die Finger gehen lassen. Auch wenn das, vor allem, wenn das ein Junger ist, der seinen Marktwert theoretisch noch steigert. Was du halt dann nicht machen darfst, ist, oder was dann natürlich ein schmaler Grat ist, wo setzt du diesen Spieler dann ein, wenn es seine Position erstmal so nicht gibt? Stichwort Malen, Adeyemi, Bayer, alles keine Flügelspieler und die mussten dann da trotzdem spielen. Das ist halt auch ein schmaler Grat und ich glaube, dass die Antwort darauf zu finden nicht so leicht ist, wie wir das jetzt hier so darstellen. So. Aber man muss sich halt dem darüber im Klaren sein.
Das Problem eben, um das auch vielleicht noch mal ein bisschen einzufangen, ist halt, du stehst immer unter Leistungsdruck. Also jedem geht es natürlich auch immer darum, seinen eigenen Job irgendwie zu sichern oder natürlich den bestmöglichen Job für Borussia Dortmund im Hier und Jetzt zu machen. Das heißt, ich verstehe ja auch eine Trainerentscheidung, wie jetzt beispielsweise in Mainz. Wer sagt, Yannick Lührs garantiert mir jetzt hier eher, dieses Spiel in Mainz zu gewinnen, als in Philipp Omane, verstehe ich absolut, dass Nuri Sahin da diese Entscheidung trifft. Aber gleichzeitig muss man sich ja schon fragen, wo will man denn als Verein insgesamt hin? Und das ist eben quasi, was bei Borussia Dortmund meiner Meinung nach immer sehr im Weg steht, dass man muss aktuell irgendwie diese Saison retten, man muss aktuell irgendwie dieses nächste Spiel gewinnen, aber gleichzeitig sehen, wo wollen wir denn eigentlich auch mal langfristig hin? Und ja, ich habe das Gefühl, dass das Langfristige bei Borussia Dortmund schon sehr auf der Strecke geblieben ist in letzter Zeit, weil man eben immer wie so ein Feuerwehrmann gerade den nächsten Brand löschen musste und nicht schauen konnte, was machen wir denn eben langfristig, weil auch diese Transferperiode zeigt meiner Meinung nach, dass man jetzt wieder reagiert auf das, was man aktuell eben nicht hat, anstatt proaktiv zu sagen, das und das sind die Ziele und da gehen wir jetzt voll rein.
Aber warum muss der BVB denn so kurzfristig denken? Erstens, weil du keine Spielidee hast und keine klare Philosophie hast, keine klare DNA, von der du überzeugt bist, gegen jeden Gegner durchdrücken zu müssen. Klar, wir reden immer von taktischen Anpassungen, je nachdem, welcher Gegner auf dich zukommt. Aber das hast du nicht. Und zweitens, weil du einen sündhaft teuren Kader hast, der den Wert oder das Geld, was da reingepumpt wird, mit Leistungen gerade nicht rechtfertigt. Und weil das in den falschen Spieler geflossen ist, so. Also, das ist jetzt nicht, man darf den BVB jetzt nicht in so eine Opferrolle drängen, weil das haben die sich letztendlich schon selber zuzuschreiben, finde ich.
Ich würde gerne nochmal auf eine andere Ebene gehen. Und zwar haben wir in den letzten Wochen super viel auch über den internen Machtkampf vom BVB gesprochen. Es gibt Reinhold Luno und Hans-Joachim Watzke. War lange schon unterschwellig, am Schwellen. Jetzt ist offiziell der Kampf um das Präsidentenamt. Das ist ja auch etwas, was den BVB intern spaltet und was ja aber auch zur Außendarstellung extrem beiträgt. Ihr hattet beide schon darüber berichtet, auch intensiv. Jonas hatte jetzt zuletzt einen Kommentar, Watzke gegen Luno, BVB-Spaltung ist längst Realität. Jonas, nimm uns doch vielleicht einmal ganz kurz mit. Wie schwierig ist das auch, wenn so ein großer und ja eigentlich stark wirkender Verein wie der BVB intern so gespalten ist?
Die absolute Symbolik war ja eigentlich diese Bilanzpressekonferenz in der vergangenen Woche, als dort Hans-Joachim Watzke, Thomas Tress und Carsten Kramer als Geschäftsführung dort aufgetreten sind und proaktiv eigentlich auch schon nochmal diesen Machtkampf angesprochen haben. Und Carsten Kramer hat es, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, aber gesagt, dass er das nicht geglaubt hat, dass diese BVB-Familie eben dazu fähig ist, so eine Spaltung eben überhaupt hinzubekommen. Und natürlich ist es jetzt ausgegangen von der Entscheidung, dass Dr. Reinhard Luno eben gesagt hat, er möchte erneut kandidieren als amtierender Präsident, was anders abgesprochen gewesen sein soll, was Hans-Joachim Watzke auch total beschäftigt haben soll. Und natürlich wirft das insgesamt alles kein gutes Bild auf Borussia Dortmund, da sind wir uns alle einig. Und es wirft auch kein gutes Bild, wenn intern Leute gegeneinander arbeiten. Das ist nie förderlich, sondern eher verhindernd, meiner Meinung nach. Also gleichzeitig kann man sich ja vorstellen, wenn 11 Mann auf dem Platz stehen und zwei würden sich so nicht können, dass sie sich nicht anspielen, ist es ja schon eine Schwächung für die Mannschaft. Und so kann man das ja vielleicht dann irgendwie auf den Verein auch übertragen. Also förderlich ist es sicherlich nicht und es wird bis zum November sicherlich noch ein bisschen schmutzig werden. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht oder ob nicht vielleicht doch noch vorher in irgendeiner Form eine Lösung gefunden werden kann.
Wir verlinken euch den Text natürlich auch einmal noch in den Shownotes, dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ich würde euch gerne einmal die Nachrichten oder die Kommentare von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorlesen. Wir hatten gestern noch einmal nachgefragt bei Twitter und bei YouTube nach der Meinung und was die Zuhörerinnen und Zuhörer zur BVB-DNA sagen. Ich lese euch einmal vor und würde mich dann über eure Einschätzung freuen. Das ist auch der Grund, wieso der BVB nicht mehr die Spieler bekommt, die er haben will. Für das englische 442 Magazine war er als Europe's Hottest Club bezeichnet worden. Heute weiß niemand mehr, für welchen Fußball er steht. Und wenn, dann für langweiligen und wenig erfolgreichen.
Haben wir gerade auch schon ein bisschen angerissen. Ich habe mich dann gestern auch noch mal ein bisschen eingelesen und fand dann auch ganz spannend, was dieses 442 Magazine dann wirklich über den BVB geschrieben hat. Man muss sagen, das war damals im Februar 2013. Das war auf dem Weg zum Champions League Finale in Wembley. Der BVB verkörpert ein Team der Freude, die der Fußball sogar den verzweifelsten und zynischsten Fans bringen kann. Jugendlicher Überschwang mit äußerster fußballerischer Brillanz. Also das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Freude ins Stadion zu gehen, dass das Borussen sind auf dem Platz eine Mannschaft, und da will der BVB ja auch wieder hinkommen. Und das ist eben das, was ich gerade auch meinte, wonach sie sicherlich die Fans alle sehnen.
Übrigens, ich muss den Hinweis noch runterrühren, man kann das Magazin sogar noch kaufen für 29 €. Also wenn jemand nochmal reinlesen möchte, ich glaube, es lohnt sich. Ja, und wir hatten ja auch wenn man sich das Cover anguckt, das sind dann ist natürlich Klopp in der Mitte als mit Klopps Jungs sozusagen, was dann verkörpert werden sollte. Und dann hast du halt Lewandowski, der hat, weiß ich nicht, 4 Wochen später 4 Tore gegen Real Madrid gemacht in diesem Champions League Halbfinale. Du hast Götze, Reus, die für die große deutsche Fußballkunst zu diesem Zeitpunkt standen. Und natürlich noch auch dazu noch Kehl als Leader, der auch noch mit abgebildet war. Und das Motto war auf diesem Cover Bring It On Pep, also die Herausforderung an Pep Guardiola. Würde das ist ja absurd. Es würde ja niemand sogar was schreiben über Bring It On Vincent. Also das ist ja, das ist so weit weg gerade, dass man um, dass es um solche Vergleiche geht. Und das finde ich halt, ist auch ein Symptom dafür, wo der BVB gelandet ist gerade.
Wir machen mal weiter mit dem zweiten Kommentar. Warum war Platz 4 in der Bosch-Stöger-Saison noch ein Ausrutscher und jetzt Normalität, beziehungsweise das Maximalziel unserer sportlichen Führung? Christian?
Boah, ich weiß nicht, in der Wissenschaft Hindsight Bias, dass man es im Nachhinein dann immer besser weiß. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Damals, das war, würde ich sagen, eine andere Zeit. Ich habe mir auch die Tabelle nochmal angeguckt, da wurde Schalke Vizemeister. Da waren Leipzig und Leverkusen noch ein bisschen hinten dran. Ich glaube, Hoffenheim unter Nagelsmann war auf Platz 3. Und jetzt ehrlicherweise, Hoffenheim und Schalke sind 2 Mannschaften, die du auch zu dem Zeitpunkt schon hinter dir lassen musstest. Alleine, wenn es um Kaderwert, wenn es um Budget, wenn es um Boy-Erfolge ging. Warum ist das jetzt okay? Ich würde sagen, einerseits aus externen, also warum ist jetzt Platz 4 okay? Einerseits aus externen Gründen, weil die anderen aufgeholt haben, weil sie besser geworden sind, weil sie in gewisser Form die BVB oder die BVB-Rolle der vergangenen Jahre eingenommen haben mit wir haben ein Konzept, wir ziehen das durch, wir gehen oder wir bleiben dabei, wir holen spannende Spieler, jetzt vor allem bezogen auf Stuttgart und Frankfurt und natürlich dann auch Leverkusen mit dem Glücksgriff Xabi Alonso und einem Ausnahmespieler wie Florian Wirtz und andererseits glaube ich auch, weil beim BVB ein neuer Realismus eingekehrt ist. Eben, das ist nicht mehr, klar, du siehst dich immer noch als zweiter Leuchtturm in Deutschland und das stimmt auch in der Außendarstellung, aber du bist gerade nicht in der Lage für große Kampfansagen. Das würde ich sagen, ist die Erklärung dafür, ob das, also jetzt völlig wertfrei, also so würde ich es interpretieren, dass das der Grund ist, warum sie jetzt plötzlich sagen, Platz 4 ist okay. Und wenn ich mir die Bilanz der letzten Jahre angucke und den Punkteabstand nach oben, ist das ja auch nicht verkehrt, würde ich sagen.
Ist halt nicht das, was die Fans wollen. Ne? Wir hatten vor der Saisoneröffnung mit einigen Fans ja auch gesprochen. Und wenn man mit denen spricht, natürlich ist da oft auch dann noch Träumerei dabei. Aber da ist natürlich der Anspruch, ja, wir wollen oben angreifen, wir wollen irgendwie oben mitspielen. Ich glaube, kein Dortmund-Fan, der irgendwie im Stadion steht, wird sagen, hey, Platz 4, das reicht uns diese Saison.
Ja, aber da ist was Wahres dran, weil das ja inzwischen auch immer wieder kommuniziert wird. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch darauf eingehen, sonst würde ich es jetzt einmal machen. Dieses Thema Ambitionslosigkeit in der öffentlichen Darstellung. Es gab bei der Verlängerung von Sebastian Kehl im Februar, oder was im Februar? Ja, ne? Genau. Nach der Transfer-Januar, war die Aussage, wir wollen alles dafür tun, um unser vorrangiges Ziel ist klar, wir möchten auch in den nächsten Jahren kontinuierlich in der Champions League vertreten sein. Das ist ja schon mal eine Herabstufung der eigenen Ambition. Von Lars Ricken letztes Jahr in Bad Ragaz war die Aussage, da paraphrasiere ich jetzt, wir waren jetzt im Champions League Finale, wir waren beinahe deutscher Meister. Natürlich muss der Anspruch vom BVB sein, auch wieder mit Titeln um den Borsigplatz zu fahren. Jetzt, die Mannschaft sagt, natürlich, wir haben auch Bock da drauf, so, aber die Verantwortlichen sagen eher, warten wir mal ab. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, das ist ja auch der im Kommentar gerade schon angeklungen wurde. Einmal das und dieses Schwelgen in Nostalgie einerseits, wir haben das jetzt wieder bei Hummels gesehen und dieses soll man das beschreiben?
Willst du auf die Doku hinaus?
Das Herausstellen der eigenen Niederlagen, diese Doku zum Beispiel, wo sich Marcel Sabitzer und Nico Schlotterbeck hingesetzt haben und nochmal diese Champions-League-Reise, die natürlich außergewöhnlich war, haben Revue passieren lassen, aber sie endete halt mit der Niederlage. Und wie oft wurde erzählt, wie nah man dran war gegen Mainz und diesen einen Elfmeter, der hätte nur reingehen müssen, um Meister zu werden. Und das wird ja immer wieder als Erfolg verkauft. Ja, wir waren ja da fast dran. Wir haben es da dann fast geschafft, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft. So, und das finde ich ist ein, natürlich ist das immer noch für Borussia Dortmund was Besonderes, ins Champions League Finale zu kommen. Natürlich ist das was Besonderes, am letzten Spieltag Meister werden zu können. Aber du musst es halt auch irgendwann mal holen. So, weil sonst bist du halt einfach nur das neue Vizekusen.
Und das Schwelgen in Nostalgie zeigt ja auch oft auf, dass es aktuell, dass man nicht da ist, wo man gerne sein wollen würde. Ne? Also man kann ja gerne auf vergangene Erfolge zurückblicken. Das ist ja durchaus legitim. Aber ja, Jonas hat es auch gerade schon angesprochen, der großen Kloppzeit hinterher trauern bringt für die aktuelle Situation ja nicht. Weil so ein Team wird man jetzt erstmal nicht mehr zusammenkriegen.
Ja, und man braucht vor allem auch wieder Identifikationsfiguren, auch in dem Kader, wo ja, die Fans sagen eben, das sind unsere Jungs. Ich war gestern bei Brinkhoffs Ballgeflüster, da saß Kevin Großkreuz beispielsweise. Der war vielleicht nicht der begnadetste Fußballer, aber der hat mit dem BVB Titel gewonnen und der war eben jemand, der für die Fans durchs Feuer gegangen ist, der auch mal eine wilde Aktion gemacht hat, der auch mal einen rausgehauen hat, der auch mal einen Spruch gegen Schalke gesagt hat. Das gibt's ja aktuell nicht. Also man hat Nico Schlotterbeck natürlich als Identifikationsfigur, als kommenden, vermutlich kommenden Kapitän, schon da, der aktuell verletzt ist. Aber wenn ich mir jetzt ein Trikot kaufen müsste, wüsste ich gerade nicht, wen ich hinten drauf mache. Und man hat viele begnadete Fußballer, aber eben nicht, vielleicht hat man so ein bisschen das verloren, eben diese eigenen Jungs besser einzubinden.
Und Stichwort Identifikationsfigur, das ist ja eigentlich paradox, dass wir jetzt von, oder dass die Fans von Jadon Sancho so schwärmen und den zurückhaben wollen. Du wusstest im Moment, wo der verpflichtet wurde oder wo der dann seine ersten Schritte im Profibereich getan hat, der geht irgendwann. So, und das ist ein Sprungbrett für den, der identifiziert sich mit dem Verein, der gibt alles dafür. Du siehst auch bei so einen Social-Media-Aktivitäten, dass er diesen Verein auch Jahre später noch im Herzen trägt. Aber wir wissen, dass der geht. Also das ist ein ganz, das ist auch eine Verbindung zwischen einerseits Identifikation mit einzelnen Spielern, aber natürlich auch Erfolg. So, und da muss man halt aufpassen, wenn du wieder in dieses Segment der jungen Spieler gehst, der Top-Talente, dass die als Sprungbrett, die BVB als Sprungbrett sehen, dann ist das sehr schwierig, da große Identifikationsfiguren aufzubauen. Deswegen ist natürlich der Weg mit den erfahrenen Leuten trotzdem richtig. Also, dass du auch erfahrene Leute dazu brauchst, die irgendwie, wo du genau wissen, weißt, die BVB ist deren Peak, die bleiben da über ein paar Jahre, die kriegen am Ende noch eine Vertragsverlängerung und gut ist, die identifizieren sich mit dem Verein, alles super. Aber das eine muss das andere auch nicht ausschließen. Wir sehen da zum Beispiel am Beispiel von Daniel Svensson, der mit seinen Tugenden natürlich sehr, sehr gut ankommt, der auch noch jung ist, der weiß gar nicht, sicherlich als Skandinavier wird auch ihn die Premier League irgendwann reizen, weil die da sehr groß ist, auch historisch gewachsen ist. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann weiterzieht oder Julian Riasson. Aber trotzdem sind die halt mit ihrer Art an. Ohne Starallüren, Bodenständigkeit, Arbeitermentalität, das passt auch. Also es gibt viele Wege zur Identifikationsfigur beim BVB, würde ich sagen.
Das ist eine gute Überleitung zu dem letzten Kommentar, den ich gerne einmal mit euch teilen würde. Stichwort Arbeitermentalität. Ich lese einmal vor. Keinerlei Anspruchshaltung. Das zieht sich von ganz oben bis zum letzten Auswechselspieler. Wie sollen die 100% geben, wenn schon die oben an nichts glauben? Auch wird von Spielern viel zu wenig gefordert. Keine Leistung über Jahre, kein Ding, wir planen weiter mit dir. Ja, wird also geschmunzelt.
Die da oben.
Ja, ich habe nur zitiert.
Das ist einfacher geschrieben, als jetzt hier gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen Wahrheit dran, aber es ist natürlich auch ein bisschen polemisch dargestellt. Also natürlich wird von den Spielern auch viel gefordert. Natürlich sind die ambitioniert, auch maximal ambitioniert und auch sind die Verantwortlichen maximal ambitioniert. Auch die wünschen sich das Auftreten natürlich auch auf dem Transfermarkt anders. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Vielleicht lassen wir das einfach so als Kommentar für sich stehen.
Was aber natürlich schon ist, wenn es um ambivalente Bewertung von einem Spieler geht, der nicht konstant abliefert, habe ich in letzter Zeit schon das Gefühl, dass dann doch die paar positiven Spiele eher herangezogen werden, um wenn es darum geht, ob eine Vertragsverlängerung passieren soll, als die negativen. Also ich finde schon, dass man sich da auch ab und zu mal vom letzten Eindruck hat blenden lassen in Vertragsgesprächen.
Jonas nickt zustimmend. Ja, lass uns damit, auch mit einem Blick auf die Uhr, vielleicht einmal wieder zu unserer Ausgangsfrage kommen und ich würde euch um ein kurzes Fazit bitten auf die Frage, für was steht der BVB für euch aktuell, beziehungsweise glaubt ihr, dass die BVB-DNA verloren gegangen ist? Jonas, fang du gerne an.
Der BVB droht sie zu verlieren, langfristig. Für mich ist einfach dieses Talente-Thema prägnant, muss ich sagen, persönlich, weil für mich das der BVB immer ausgezeichnet hat, seitdem ich ihn so intensiv verfolge. Und wie gesagt, für mich ist es halt wirklich entscheidend, ja, der eben die nächsten Juwele an Land zu ziehen und auch die fantastische Arbeit, die die Top-Talente-Scouting-Abteilung beispielsweise macht, die ein Jude und auch ein Joe Bellingham am Ende sicherlich irgendwie auch zum BVB gebracht hat, ja, die eben zu vergolden, sage ich mal, durch eben diese Einsätze, durch ja, durch tolle Profispiele. Und der BVB tut sicherlich mit Niko Kovac gerade gut daran, diese Mentalitätsdebatte irgendwie zu beenden durch diesen Arbeiterfußball. Das ist sicherlich mal ein erster Schritt jetzt, dass man die Fans wieder komplett auf die Seite bekommt. Weil man, ich will jetzt auch nicht hier ins Negative abdriften, sondern ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, meine Hoffnung ist durchaus noch da. Und die erste Pokalchance ist ja schon mal nicht weg. Und ja, also wie gesagt, mit Niko Kovac, glaube ich, der ist schon der richtige Trainer für die aktuelle Situation. Du hast es vergangene Woche schon gesagt, ob er es dann langfristig ist, das werden wir sehen. Das kann auch er jetzt beweisen durch seinen Fußball. Und ja, der erste Schritt ist erstmal wieder dieses Stadion anzuzünden und ja, eben wieder dieses Spektakel, worüber wir im Eingang gesprochen haben, zurückzubringen.
Christian?
Ich gehe da aus sportlicher Perspektive komplett mit. Ich würde das auf einer anderen Ebene, würde ich mal die These in den Raum stellen, der BVB braucht dringend wieder ein neues Narrativ. Weil ich habe das gestern ja im Vorgespräch ein bisschen überspitzt formuliert, eigentlich steht der BVB gerade nur noch für die Südtribüne und Erinnerung an Jürgen Klopp. Das ist natürlich auch ein bisschen drüber. Aber du bist nicht mehr diese junge Herausforderermannschaft unter Klopp. Du bist nicht mehr der Bayern-Herausforderer auf Augenhöhe. Aber auch da muss man sagen, das waren sie damals zumindest aus finanzieller Sicht nie. Aber sie haben sich halt durch ihre sportlichen Entscheidungen dahin katapultiert. Du bist aber auch nicht mehr, du bist jetzt auch nicht der Außenseiter im Kampf um die Champions League Plätze. Stehst trotzdem in deiner kompletten Bedeutung noch vor den Leverkusen, Leipzig, Stuttgart und Frankfurt dieser Welt. Da musst du aufpassen, dass du diesen Platz nicht verlierst. Aber du musst überlegen, für was du eigentlich stehen willst in Zukunft. Einmal sportlich, aber auch als Verein, vielleicht sogar als Marke. Ich möchte auch nicht schlecht reden, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Wenn wir uns zum Beispiel das gesellschaftliche Engagement angucken, den Kampf gegen Antisemitismus, das ist herausragend, was der BVB da macht.
Man war jetzt in den USA im Jewish Congress.
Genau, als erster Verein, glaube ich, da bei den Vereinten Nationen gesprochen. Das ist schon Wahnsinn, wo der Verein da hingekommen ist und welche Tragweite er hat. Und wenn du dann da irgendwo im mittleren Westen in Cincinnati stehst und dann kommen da ein paar hundert Leute zu dieser Fanbotschaft und für die stehen morgens ganz früh auf und für die bedeutet der BVB alles. Das sind auch Fans. Wenn man von hier vielleicht so ein bisschen spöttisch darauf guckt, dass das eigentlich dass das eine andere Form von Fans ist vielleicht. Vielleicht ist das auch so, aber sie lieben den BVB halt genauso wie die Leute hier. Also in derselben Intensität. Das musst du irgendwie vereinen. Einerseits dieser sportlichen Anspruch, oben mitzuspielen, dich vom Status quo nach vorne zu entwickeln und andererseits aber dieses Narrativ, was du eigentlich stehen möchtest, wieder stärker in den Fokus zu rücken. Und wenn du das dann beides schaffst, dann hast du natürlich mit dem Stadion, mit der Geschichte, hast du natürlich die Chance, eine absolute Ausnahmestellung in Europa zu bekommen. Mhm. Aber wenn ich genau wüsste, wie dieses Narrativ aussehen soll und wie man da hinkommt, dann können die mich da
nicht bezahlen. Wärst du beim BVB angestellt,
nicht bei uns. Aber ja, genau, das ist ja das Problem. Es ist natürlich auch leichter gesagt als getan und das entscheidest du auch nicht von heute auf morgen am Reißbrett, sondern das auch da, genauso wie mit der sportlichen Idee, du brauchst einen langfristigen Plan, an den du glaubst, an den du umsetzt und von denen du dich nicht irritieren lässt.
Ich würde an der Stelle ganz gerne,
weil was sagst du denn? Du wurdest auch gefragt letztens, was du tippst für den BVB. Sportlich, deswegen muss ich das nochmal sagen.
Muss ich das jetzt noch nachtragen von letzter Woche?
Ja, oder jetzt aktuell, ist mir egal.
Ich wollte einmal ganz kurz davor noch einen ganz kurzen Lesehinweis platzieren, weil du hast gerade selber angesprochen, du warst ja in den USA bei der Club-WM, du hast da auch mit den Fans gesprochen, hast erlebt, was für eine Fanszene es in den USA gibt und das ist ja auch ein wichtiger Punkt beim BVB. Letztes Jahr die Asienreise, dieses Jahr die Club-WM in den USA, wo ja auch einfach mal deutlich wird, was für eine Strahlkraft dieser Verein eigentlich hat. Da hast du ja auch mit einem Fanclub gesprochen oder mit dem Vorsitzenden eines Fanclubs war es, glaube ich. Das werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal mit reinpacken, weil ich finde, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, wie weit eigentlich dieser BVB strahlt, auch wenn man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, es ist vor allen Dingen in Europa der Fußball, der da interessiert, aber das ist inzwischen ja schon eine weltweite Marke auf jeden Fall geworden. Das wollte ich noch einmal kurz hier.
Das ist sehr nett.
Ja, guck mal, ich lobe deine Arbeit auch schon sogar. ja, dann wollen wir aber auch eure Meinung jetzt nochmal gerne hören. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben am Anfang schon gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr da in die Interaktion mit uns geht. Sei es bei Spotify, bei YouTube oder auch bei Instagram, watz-bvb, da sind wir zu finden. Schreibt uns gerne eure Meinung. Und was wir auch jetzt mehrfach gelesen haben, dass es immer wieder Fragen an unsere beiden Experten zum Thema Transfers gab. Und da haben wir gute Nachrichten. Das ist nämlich das Thema der kommenden Folge. Also nächste Woche Donnerstag wird sich hier alles rund um die Transfers beim BVB drehen oder die noch nicht vorhandenen Transfers oder die wünschenswerten Transfers. Das werden wir in der kommenden Woche einmal alles für euch beleuchten.
Stand jetzt. Das muss man in der Transferphase auch mal sagen. Ja, wir müssen ehrlicherweise auch mal gucken, was bis dahin noch passiert, ob sich das schon lohnt, ob wir das nächste Woche schon machen. Aber es wird eine Transferfolge geben, ob nächste Woche oder danach.
Ja. Ja, wir sind guter Dinge noch.
Ja, noch sind wir guter Dinge. Jetzt
wieder BVB sind wir noch guter Dinge für die kommenden Wochen. Ansonsten legen wir euch unsere erste Folge auch ans Herz. Hört da gerne einmal rein, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Genau, und ansonsten kommen wir jetzt auch noch zu einem wunderbaren Gewinnspiel. Ich würde einen von euch bitten, dieses Trick.
Da ist die Kamera, oder?
Nee, da ist die Kamera, glaube ich.
Da sieht man.
Okay, dann.
Da ist eine Kamera.
Gut. Da auch noch. Es gibt verschiedene Kameras hier. Auf jeden Fall könnt ihr das neue BVB-Heimtrikot gewinnen. Dafür müsstet ihr einmal bei Instagram vorbeischauen. Ich habe es gerade schon gesagt, watz-bvb. Da findet ihr alle Teilnahmebedingungen, dass ihr vielleicht auch in dieser Saison mit dem neuen Heimtrikot ins Stadion gehen könnt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken, dass ihr euch wieder hier eingefunden habt und uns mit in die Tiefe genommen habt. Schön, dass ihr da wart.
Danke. Wir haben zu danken.
Dankeschön. Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Yes. Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.